SRF 1.
Persönlich. Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen.
Guten Morgen, das ist die SRF 1 Tagsendung heute an diesem Sonntag live aus dem alten Zeughaus hier in Herisau. Guten Morgen miteinander. Merci vielmals. Und ich freue mich natürlich sehr auf meine beiden Gäste. Das ist quasi ein Appenzeller Gipfeltreffen, das wir hier heute haben. Sie ist die erste Regierungsrätin in Ausserrhoden gewesen. Darauf aber die erste Frau Landamme. Das heisst, die erste Regierungspräsidentin. Und heute ist sie um politischen Ruhestand. Dafür in x Stiftungen, gemeinnützige Organisationen. Dreifache Grossmutter, hat gerade die goldige Hochzeit und den 70. Geburtstag gefeiert. Herzlich willkommen, Marianne Kleiner. Und der Stoff, den die Politik unter anderem liefert, verarbeitet mein anderer Gast mit grosser Freude und Lust am Texten zu Cabaret. Er ist der lustigste Innerroder, sage ich mal. Einmal poltert er und dann flucht er, dann ist er nachdenklich, setzt Pointe, messerscharf und ist seit dem Freitag übrigens wieder auf Tournee mit dem Programm Primatsphäre. Vater von zwei Buben, 41 Jahre alt, einen guten Sonntagmorgen, Simon Enzler. Wenn ich eben sage, Gipfeltreffen, quasi Ausserrhoden, vertreten von Marianne Kleiner und Innerrhoden, vertreten von Simon Enzler, die aufeinandertreffen, dann ist das ein bisschen klischiert. Aber gibt es die Differenzen tatsächlich noch zwischen diesen beiden Kantonen, die man im Rest der Schweiz einmal so ein bisschen mit einem Lächeln wahrnimmt, Frau Kleiner?
Also die gibt es natürlich, die Differenzen gibt es. Gottlob, da macht unsere Vielfalt aus. Die Innerrhoder sind sicher ein bisschen fröhlicher als Völkli. Ein Völkli, wo es mir manchmal denkt, sie haben ganz viel Lebenslust. Und was ich immer auch bewundere als ehemalige Finanzdirektorin, einen sehr guten Geschäftssinn. Und die Innerrhoder sind ein bisschen nüchterner. Ja. Alte protestantische Kultur.
Da hatte ich mehr Mühe mit den Finanzen in den 90er Jahren, bevor sie gekommen sind.
Ja, das war alles ein bisschen schwierig. Und dann haben wir noch den Kantonalbank-Debakel. Genau. Das war schon ein bisschen schwierig. Ja, die Innerrhoder haben bezüglich Finanzen eigentlich einen unglaublichen Aufstieg gemacht. Sie waren sehr schmausarm. Und dann hat der Charlie Fessler, ist eigentlich das Innerrhoder Finanzwunder, er hat verstanden, den Kantonen so zu organisieren, dass einfach auch für mögliche Leute gekommen sind und sie sind im beneidenswerten Zustand von der Staatskasse.
Luther Steinbess, Simon Enzler, wie sehen denn die Innerrhoder, die Ausserrhoder? Sind sie tatsächlich so?
Also ich finde die Differenzen, die eben angesprochen worden sind, sehr klischiert, die sind tatsächlich, vielleicht eine Generationenfrage, die sind am kleinen Alt mittlerweile. Also für mich persönlich, ich sehe es als Appenzeller Land. Und sprachlich hat man dort und da schon noch etwa Differenzen, wobei es eben im Kanton hat man es eben auch schon wieder einen kleineren Unterschied. Ich bin dort mittlerweile recht offen.
Also, sind Innerrhoder wirklich lustiger als die Ausserrhoder, wie das Marianne Kleiner
gesagt hat? Es gibt andere, die sagen, schwermütiger sind die Innerrhoder, wenn man Musik anlässt. Und sie sind alle ein bisschen mjömmeln. Also kommt auch davon, von wo man es anschaut. Mhm. Eben, ich sehe es mehr so ein bisschen als Appenzeller
Land und das Ende Sommer.
Man spielt dann nicht so eine Rolle. Natürlich ist es lustig, wenn man auf diesen Klischee ein bisschen rumreiten. Die Leute haben eine Freude.
Aha. Aber eben, wenn man dann sagt, gemeinsame Kantonsfusion, das würde ja niemand anlängen, oder? Sehr wahrscheinlich in der Region. Das ist jetzt heisse Eisen.
Also es bringt einfach nicht viel. Die Innenroter haben eine sehr gute Identität und wenn die Innenroter mit den Rossroter würden fusionieren, dann würden die Innenroter ihre ganze Identität irgendwie schon ein bisschen verlieren und die Rossroter würden wahrscheinlich dann so ein bisschen eine Leitkultur haben, wie man dem heute sagt. Und von der ganzen sozusagen Betriebsgröße vom Kanton ändert es nicht viel. 75'000 ist immer noch ein wahnsinnig kleiner Kanton.
Oder wie der Landsgemeinde.
Ja.
Fehl. Hi. Also die Landsgemeinde ist verhalten ausserholter ein bisschen. Trotzdem, es ist jetzt 20 Jahre glaub, her, seit der letzten, oder?
Dort sind sie gerade eifrige Kämpfer. Wir haben da gemäss haben wir mal noch einen Kampf gekämpft, um sie noch mal einführen. Ja, was natürlich dann nicht gegangen ist. Das haben wir eigentlich schon gewusst. Aber wir haben es einfach noch mal irgendwie gefunden, man muss es noch mal durchleben, das Ganze. Aber das ist für mich immer noch das, was das Schlimmste war in dem Kanton, wo wir gemacht haben, dass wir sie abgeschafft haben.
Was sich dahinter ja verbirgt, sind Katholiken mehr im Innerrhodischen und die Ausserrhoder Protestanten. Das haben sie sehr wahrscheinlich in ihrer Kindheit noch mehr gespürt, als wenn man jetzt heute mit Kindern sprechen würde. Also ich weiß jetzt nicht, wie es den Söhnen geht vom Simon Enzler. Ist das so ein Thema bei denen im Kindergarten, wer jetzt katholisch ist und wer
ich hoffe es nicht, ehrlich gesagt, dass das noch ein Thema ist.
Aber zu ihrer Kindheit, das ist noch, das haben sie
gespürt, das ist doch ein Thema gesehen. Das tut mir auch gut, dass das kein Thema mehr ist. Also gerade auch, wenn man jetzt sieht, was sich rundherum tut mit dem Islamismus und allem, haben wir alle Grund, eine gemeinsame christliche Tradition miteinander zu pflegen und deren auch Sorge zu haben. Aber als ich noch ein Kind war, war das wirklich noch ein Unterschied. Wir haben, also meine Eltern hatten 4 Kinder, 4 Mädchen. Und mein Vater hat meine Mutter nicht in die Party begleiten am Sonntag. Und zum ihr ein bisschen helfen mit diesen 4 kleinen Mädchen, es war dort noch trennbar gewesen, zum Beispiel. Oder? Das ist schon, es war gross auch, in Zürichsau war es nicht so gewesen.
Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Das war eine richtige Frauenparty gewesen, in dem Fall.
Ja, und dann mussten die Frauen müssen gehen und dann haben die Männer die Türen gehen. Ja. oder wahrscheinlich eher umgekehrt. Die Männer haben sicher zuerst dürfen und nachher die Frauen.
Und Sie haben mir eine kurze Episode erzählt, wo Sie von einem Gespenst herausgefunden haben, dass der katholisch ist. Und dann haben Sie gesagt?
Also dann haben mir meine Mutter erzählt, die obligatorische Frage, bist du katholisch oder reformiert? Dann hat er gesagt, dass ich katholisch. Und dann habe ich einen ganz entgeistert angeschaut und gesagt, das hätte ich nicht gedacht von dir.
Ja, das sind andere Zeiten, oder? Das ist jetzt ein halbes Jahrhundert, das ist 50 Jahre. Also, ich merke, da trifft nämlich heute Kabarett und Politik aufeinander. Die brauchen ja irgendwie auch, oder? Also, dass Kabarett Politik braucht für den Stoff, das ist, glaube ich, klar. Aber nicht nur mehr. Wo der Kabarettist sonst die Inspiration? Ist das Zeitung, sind das Gespräche, ist das der Stammtisch, ist das die Familie?
Je länger, je mehr eine Art einfach kleine Beobachtungen, die ich überall machen kann. Also in der Zeitung lesen oder am Radio hören oder Gesprächsfetzen aufnehmen. Früher, wo ich angefangen habe mit der ganzen Sache, bin ich tatsächlich dort mal mit dem Dani Ziegler in einem Stammbeiz abgezählt und dann haben wir einmal so ein Mikrofon versteckt. Und haben Gespräche aufgenommen und jemandem mal hat man gar nicht müssen dazu dichten. Wir konnten einfach ausfindig lehnen. Restaurant Hof in Appenzell. Und dort ist es natürlich auch darum gegangen, dass man ein den Klang und die Art, wie die Sachen erzählt werden, ein studiert haben eigentlich fast. Und mittlerweile bin ich auch ein weggekommen von dem regional begrenzten. Ich sage jetzt, mir geht es nicht primär um die Appenzeller, sondern ich schwätze so, wie ich schwätze. Aber mir geht es um die Leute, sei das in Zürich oder in Tessin. Im Endeffekt geht es um die Schweiz im grösseren Zusammenhang. Und von dort her ist die Sprache weniger zentral als jetzt noch vor, ich sage jetzt, 20 Jahren.
Und der andere Weg herum braucht die Politik eigentlich das Kabarett auch, Marion Kleiner?
Also, es wäre eigentlich noch schön, wenn man ein bisschen mehr in der Politik lachen würde. ich bin natürlich sowieso jemand, der gerne lacht. Und ich finde einfach, jede Lebenslage ist einfach eine andere, wenn man zusammen lachen kann. Und auch in der Politik ist es so, wenn ein Politiker versteht, irgendwie in einer Rede oder irgendwie in einer Diskussion die Leute zum Lachen bringen, dann hat er die Herzen, oder? Also, wer das kann, ist sicher begütert.
Je nachdem kann ja ein satirisches Stachel ein bisschen wehtun. Hat es auch zu der Zeit, in der Sie noch aktiv waren, dass es Spritzen gegeben hat, vielleicht, die aber aus dem Humor gekommen sind, wo Sie noch immer getüpft haben, wo Sie gesagt haben, das tut jetzt ein bisschen weh?
Also, im Moment fällt mir nichts ein, aber natürlich als Politikerin ist man sich auch gewöhnt, eine Spritze nicht mehr zu kommen, ja.
Haben Sie das schnell gelernt? Sie waren 17 Jahre auf der politischen Bühne, eigentlich schon in den 40ern, wo Sie in Politik eingestiegen sind. Wirklich so von Knall auf Fall, eine Senkrechtstarterin. Haben Sie da relativ schnell gemerkt, wie ich mich muss bewegen auf dieser politischen Bühne?
Ja, ich war ja eben eigentlich überall die erste Frau gewesen, also in der Regierung mit meiner Kollegin, der Alice Scherer, zusammen, das muss man unbedingt auch erwähnen. Aber es ist dort auch möglich gewesen, so ein weibliche Noten ins Ganze hineinbringen. Und ich glaube, da habe ich versucht, bewusst zu machen.
Was heisst das, eine weibliche Note?
Ich habe einfach gedacht, ich will eine Frau bleiben. Ich bin eine Frau, ich bin auch als Frau gewählt worden. Da hat mir übrigens mal eben vorgeworfen und hat gesagt, Sie sind ja bloß gewählt worden, weil Sie eine Frau sind. Da habe ich gesagt, ja, das tut mir leid für ihn. Aber vorher sagen 2000 Jahre die Frauen nicht gewählt worden, weil sie Frauen waren. Und dann hat er dann gefunden, ja, ich habe recht. Ja. Und ich glaube, da ist eine große Chance gewesen, dass man einfach können viel so natürliche, vielleicht auch eben weibliche Qualitäten, Wärme, Freundschaft, vielleicht auch mehr Emotionalität und so in Politik hineinbringen. Und das habe ich ganz bewusst gemacht.
Und nach 17 Jahren haben Sie gefunden, 2011, jetzt ist gut. Ja. Wie spürt man das? Oder es gibt ja Politikerinnen und Politiker, die es, weiss Gott, manchmal nicht so schnell spüren, dass vielleicht jetzt mal gut.
Also ich glaube, ich habe wirklich einfach Abstand genommen und bin auch ein einziges Mal noch im Bundeshaus gesehen und zwar gerade am nächsten Tag, weil da ist der Hans Altier Ständeratspräsident geworden. Haben mich alle entgeistert angeschaut und haben gedacht, jetzt steht die schon wieder da. Und dann habe ich immer gesagt, das ist bloß heute wegen Hans Altier. Aber und dann bin ich nicht mehr gegangen.
Das haben Sie, also quasi, als Sie im 2007 noch mal gewählt worden sind, haben Sie schon gewusst, dann, ja, die 4 Jahre, die mache ich noch.
Nein, selbst schon nicht. Aber irgendwo, es ist schon so gesehen, der Hans Altier ist 3 Jahre jünger als ich. Ich bin 64, als ich gehört habe. Dann habe ich gedacht, man muss ja immer bis zum Schluss der Periode denken. Habe ich gedacht, dann haben wir am Schluss 2 Parlamentarier von unserem Kanton Bern und beide sind im AHV-Alter, das kann es nicht sein.
Okay.
Und dann habe ich mitgeholfen, dass jemand jünger gewählt worden ist.
Sie haben damals gesagt, Sie könnten sich vorstellen, mit dem Camper durch Australien durchzufahren. Das war relativ kurz, ich glaube, um die Zeit vor oder nach dieser letzten Periode. Haben Sie das mal gemacht?
Mein Mann hat mir es dann austrieben.
Ich stelle die Frage darum. Ganz genau, das ist ein Steilpass an Simon Enzler, weil ich habe erst erfahren, dass er das Campen entdeckt hat.
Ja, ich habe es in dieser Form wieder entdeckt. Ich war früher einmal im Pfadilager gesehen und im Gimitz ab und zu jetzt der Sommerlager gegeben. Und von dort her liegt mir das sehr nach. Ein bisschen unkompliziert verrossen und dann kommt es regnen. Eigentlich haben wir dann, jetzt, die Frau und ich, haben dann beschlossen, vor 2 Jahren, dass wir so einen alten Bus, als VW-Büsli Wind kaufen, um dann in die Ferien gehen mit den Buben. Und ist halt einfach unheimlich praktisch mit der Gofe auf Campingplatz. Bei der Hotelwette mal vorgeschrieben, was man zu tun hat, wenn man zu essen hat und wenn das Gofe ruhig sein und weiss gut was. Am Campingplatz ist viel, viel ringer und sie treffen die Leute und dann haben sie wieder, dann sind sie unterwegs mit anderen Gofen. Und man ist unterwegs allgemein, oder? Man fährt nicht an einen Ort her und hat dem Ferien, sondern wir fahren dermassen langsam mit dem alten Klapf. Wir fahren irgendwie mit 80, 90, sind wir auf Kroatien abgefahren und da geht die Zeit. Und da ist bis dahin schon ein Abenteuer. Und von dort her muss ich sagen, ja, man muss sich das heute wieder ein bisschen zusammen konstruieren, die Abenteuer.
Aber Sie bekommen trotzdem ein bisschen glänzige Jäugchen von Kleiner.
Ich kann es gerade empfehlen.
Also mich hat es eigentlich schon noch gereizt.
Was hat sie daran gereizt? Weil du hast
das, was Simone jetzt gerade beschrieben hat. Und das Schöne ist ja, die langsamen Camper sind zwar für die andere Leistung, aber du bist immer zuvorderst, gell?
Ja, ja. Ja, und vor allem nicht mehr weh. Lustig ist es all denen, wenn ich mir die Lastwagen überholt. Ja. Aber jetzt den Gugitz haben nicht den Kall. Wahrscheinlich hat er Freude, aber er nervt sich, dass ich längs immer fahre.
Jetzt ist es so, ich habe ein Foto gesehen von dem VW-Camper. Wie hat mich selber interessiert. Oder? Ich habe die Nähe nie gefunden zu diesem Camper. Und dann habe ich dazu gehört, als wir uns vor der Sendung getroffen haben. Und dann sehe ich ein Foto. Und ich wollte Simon Enzler noch anzünden, von wegen eben Camper und so, und dem Benzin oder Diesel. Das geht doch gar nicht. Jetzt ist es aber so, der Camper, der fährt elektrisch. Mhm. Die haben den umgebaut.
Ja, das ist eigentlich wirklich ein Hippie-Bus, kann man sagen.
Ein Hippie, ein grüner Hippie-Bus.
In den 60er Jahren schon hätte können, hätte sie es gemacht. Und das Ferienmobil, sagen wir, ist eigentlich das Jahr durch, wo sie sowieso in der Garage steht und nichts nützt. Also, im schlimmsten Fall verrostet es einfach. Aber dadurch, dass man kann es gleich brauchen, indem wir es angebaut haben zu einem Solarspeicher. Also wir haben eine grosse Batterie drin und dann tun wir den ganzen Tag, also jetzt, wo ich hier hocke und schwätze, verdiene ich Geld.
Was ist das, 8 Rappen pro Kilowattstunde oder so?
Ich komme 7 Rappen. Natürlich mir ein bisschen wenig. Und darum haben wir gesagt, wir brauchen das Leben und fahren die Ferien damit. Bringt mehr, wir verfahren die Kilometer. Und ja, so ist eigentlich die ich sage jetzt, 10, 11 Monate im Jahr, wo das Auto einfach rumsteht, nützt es als mobile Solarspeicher. Mhm. Und wenn das Wetter schön ist und wir freuen uns, dann gehen wir in die Ferien.
Super.
Und aber ein bisschen mehr planen, aber macht es halt eben darum auch spannend. Mögen wir bis Harry?
Jawohl. Was hat er für eine Reichweite, bis das Büsschen wieder leer ist?
Ja, bei 230 Kilometer, alles voll geladen. Wir haben dann einmal noch 4 Velo dabei und eine ebere Bagage. Und für Sepp ist es mir aber eigentlich eine erstaunliche Reichweite, weil wir sind gleich fast also über 2 Tonnen schwer, das ganze Büsschen. Und das ist mir wirklich extrem spannend. Und wenn ich dort reinsteige, ist es so eine Kombination von, es hat eine ganz moderne Komponente, und gleichzeitig schmeckt es wie ein richtiger alter VW. Der Grossonkel, der Onkel Josef, hatte so einen alten VW-Käfer und es schmeckt genau gleich. Wir konnten die alten Kunstläden ausdünstigen von Jahrzehnten. Das ist so richtig Nostalgie pur.
Nostalgie pur. Persönlich der Professor F1 mit Simon Enzler und der Marianne Kleiner. Sie sind zu Gast zu Herisau. Ich würde gerne ein bisschen an ihre Ursprünge zurückgehen. Wir haben schon ein bisschen berührt mit Kindheitsgeschichten. Bei Ihnen, Marianne Kleiner, Ihr Vater war Vizedirektor in der Konservenfabrik, gell? Ja. Hat aber nicht hier geschafft. Wo ist die Fabrik gestanden?
Das ist Zwinkle.
Jawohl.
Gesehen, die haben dann irgendwann mit der Hero fusioniert.
Ja.
Und ich habe meinen Vater über alles geliebt. Ich bin viel von Herisau als kleines Mädchen auf Winkeln gelaufen, um ihn abholen.
Haben Sie einmal geschafft in der Fabrik?
In der Ferien habe
in der
ich
Ferien,
geschafft.
Ja. Was haben Sie müssen machen?
Also zum Beispiel Gurken in ein Glas rein tun. Oder Randenschälen, da hat man am Abend so rote Henker. oder Büchsen rumbiegen. Und ich bin nachher immer wieder gerne in die Schule. Ich habe eigentlich gefunden, das ist eigentlich schon wahnsinnig so langweilige Arbeit. Es war unendlich langweilig. Schon am Morgen um 9 Uhr hat man nicht gewusst, wie es Mittag werden soll. Und der Nachmittag war ja auch noch gesehen. Also da hat man schon gut getan. Ich habe schon das Gefühl, dass wir sind wieder in die Schule. Die Lehrer haben sich Mühe gegeben, zu unterhalten. Alle 3/4 Stunde hat man wieder 1/4 Stunde Pause gehabt. Das war ein Herrenleben oder ein Frauenleben im Vergleich zu dem, was man in so einer Konservenfabrik machen musste.
Und Ihre Mama ist, glaube ich, eine der Ersten, die eine Matur gemacht hat im Kanton.
Da glaube ich nicht, dass sie eine von der Ersten war. Ja. Aber sie ist sicher, also sie hat auch gerne studiert, aber sie ist dann während dem Krieg ist da um die Entscheidung gegangen. Und mein Grossvater hatte so ein eigenes Büdeli gehabt. Und das ist natürlich während dem Krieg auch nicht recht gelaufen. Und wie es da noch siehst, der Bruder hat studiert. Für sie hat es gerade noch knapp gelangt. Und meine Mutter hat dann natürlich verzichtet. Aber ich glaube, sie hat sie ein Leben lang ein Wätzchen gereut. Sie hat gerne. Sie ist eigentlich eine intellektuelle Frau.
Ihre Eltern haben beide Schläpfer und Schläpfer geheißen, ja. Sind aber nicht...
Nein, ich hoffe es nicht. Also, das ist, schon ja. Großeltern, mein Großvater hat Ernst Schläpfer, Schläpfer geheißen, ja. Mein Vater hat Ernst Schläpfer, Schläpfer geheißen. Darum habe ich mir ein bisschen Mühe, habe ich mir ein bisschen schwer getan, um zu mal kleiner heißen. Ja.
Dafür haben Sie beim Jakob Schläpfer noch geschafft.
Genau, so war noch da, habe ich nicht mal dran gedacht. Ja.
Im Fall von Simon Enzler, Ihr Vater war Maler und ein begnadeter Witzeerzähler.
Ja, ein komisches Talent habe ich von ihm. Und das Dramatische habe ich vom Grossvater mütterlicherseits, habe ich das Gefühl. Eben, ja. Also, der Vater bringt es auch her, einen Witz, den ich schon 20 Mal gehört habe, noch wieder so zu erzählen, dass er allen noch lustig ist. Und das muss man können.
Das muss man können. Ich meine, das ist ja das, was dann weitergegangen ist, weil sie ja jeden auch, wenn sie unterwegs sind, Sie haben das Programm, jeden oben zu erzählen und die Pointe zu setzen am richtigen Punkt. Wo ist denn der dramatische Teil vom anderen Grossvater? Wie hat sich das geäussert? Also, haben Sie das schon erlebt damals noch auf der Bühne?
Ja, er hat Volkstheater geschrieben und Regie geführt. Alfred Fischli hat er geheissen. Und die Theater, die er geschrieben hat, sind nach seinem Gusto alle, also mindestens niemand hat müssen, gewaltsam ums Leben kommen. Das ist schon... Irgendein Gewitter ist angekommen und geklebt hat und Mord und Totschlag. Und, von dort her, zum Thema Tappenzellen, sei es lustig. Also,
die Schwermut.
In derselben Zeit nicht. Und die Theatergesellschaft hat natürlich auch ein bisschen Schwenk spielen. Und das war dann sein Untergang als Dramaturg. Der Schwank hat ihm den Garaus gemacht.
Der Humor.
Ja, und von dort her ist halt auch in meinen Geschichten, wenn es so ein bisschen düster und dunkel wird, und was man auch mit Licht alles herstellen kann, wenn man mit dem Techniker, wenn ich mit dem Techniker diskutiere, wie setzt man das in Szene, dann könnte man auch Bilder sein, die ich gesehen habe als Bub, wenn ich auch schon bei Theaterproben dabei gesehen bin, wie man kann mit relativ wenigen Mitteln doch einen Effekt erzielen. Und da erinnere ich mich viel an die Zeit zurück.
Ja, eine junge Mutter. Ich glaube, die 19, als sie auf die Welt gekommen sind. Oder 20 beim ersten Kind.
Sie ist, jetzt muss ich gerade rechnen, sie ist 54, 22.
Ja.
Ist sie gesehen, ja.
Und dann haben noch ältere Brüder drum. Ja. Wie war es, mit jungen Eltern aufzuwachsen?
Ich habe das alles super cool gefunden, weil andere Schulkollegen haben viel ältere hatten. Und auch die haben alles das Gefühl gehabt, das ist Wahnsinn. Oder? Mit denen kann man ja noch mal über etwas anderes schwätzen als gerade quasi knapp vor der Pensionierung. Und vor allem hat es mich halt auch gefreut, weil ich mich auch schon überlegt habe, wenn ich mal in einem gewissen Alter bin, dann sind die Eltern noch nicht alt. Mhm. Also mein Vater ist jetzt 41, ist jetzt gerade pensioniert worden. Ja, da ist natürlich eine schöne oder eine knappe Differenz. Ja. Von dort haben wir viel voneinander.
Ich stelle die Frage auch, weil Sie, Frau Kleiner, sind 19 gewesen, wo Ihr erstes Kind auf die Welt gekommen ist.
Nein, 20.
20. Das dann schon noch. Aber Ihr Vater hat etwas müssen unterschreiben.
Ja, wir haben natürlich dem Vorjahr geheiratet und dort mal hat man erst mit 20 dürfen, man ist erst volljährig geworden. Und mein Vater hat noch müssen unterschreiben auf die Einwohnerkontrolle, nehme ich auch, oder Standesamt, oder ich weiß auch nicht was. Auf jeden Fall ist er mit grimmigem Gesicht mitgekommen und hat das gemacht, hat keine Freude gehabt.
Und dann sind Sie gerade noch mal Mama geworden? Also Sie haben mit 21 schon zwei Kinder gehabt?
Ja, also wir haben unsere Bettina bekommen mit 20 und haben wahnsinnige Freude gehabt, wir haben das so schön gefunden. Und dann habe ich gefunden, also ein Kind ist irgendwie einfach, dann geht zwei. Ja, immer, also ich bin natürlich auch aus einer Familie gekommen, wo wir vier Mädchen gewesen sind. Und dann, also ein Kind wären wir einfach zu wenig gewesen. Und dann haben wir gerade noch mal eins gehabt, den Niklaus, der sitzt dort. Und das ist eine gute Sache. Ja, klar, wir sind auch junge Eltern gewesen.
Genau, die gleiche Situation. Eben sind Sie auch junge Großmutter natürlich geworden in dem Fall.
Ja, sie haben dann ein bisschen Zeit verschlampen, sie hätten ein bisschen schneller. Sie hätten ein bisschen schneller machen können, wenn die es gemacht hätten, wie ich wäre, nämlich jetzt schon Urgroßmutter.
Genau. Aber das ist mir schon noch speziell. Das ist etwas, was man heute immer seltener antrifft. Oder jetzt habe ich wirklich zwei Beispiele auf der Bühne in der Sendung, wo entweder junge Mutter geworden sind oder eine junge Mutter oder junge Eltern hatten. Das ist etwas, was man heute sehr wahrscheinlich kaum mehr antreffen würde.
Da gibt es ein Wort dafür. Bille.
Ja.
Ja, die Unfälle passieren eigentlich normalerweise nicht mehr. Und bei uns war ein Unfall, das ist klar. Also ein Unfall, der uns eigentlich das ganze Leben lang sehr viel Schönes bereitet
hat. Ja, der grosse Freude gemacht hat.
Ja, grosse Freude. Ja, also ist gut rausgekommen, aber hätte auch eine schaurige Schief gehen können, das muss man schon wissen.
Ja. Sie waren nachher für eine gewisse Zeit eben Hausfrau. Mhm. Haben das ein paar Jahre gemacht, so bis 29. Und dann haben sie gefunden, so jetzt. Jetzt gehe ich nochmal in die Hose, jetzt gehe ich studieren.
Ja, ich habe einfach gemerkt, das reicht mir nicht. Ich habe versucht, zufrieden zu sein, aber ich bin es einfach nicht gesehen. Also ich bewundere Frauen, die zufrieden sind mit zwei Kindern. Und ich habe da alles Mögliche versucht. Hinterglas malen und Bauern malen und reiten und weiss der Teufel, was ich alles probiere. Ich habe mich einfach nicht zufrieden gemacht. Oder? Und ich war auch nie gut genug gesehen. Gleismet und weiss ich was alles. Und Haushalt perfektioniert. Und, so. Und dann habe ich irgendwann gedacht, was mache ich mit meinem Leben? Und dann ist mir sicher, dass ich immer gerne in die Schule bin und auch immer gut gewesen bei der Schule und dann habe ich gedacht, ich könnte studieren. Mein Mann hat mich immer unterstützt, das war noch sehr fortschrittlich gesehen und ich bin froh, dass ich es machen.
Sie haben Psychologie studiert?
Ja, ich habe da wie einen Schwamm aufgesagt. Ja, mich hat auch Jus oder Wirtschaft interessiert, aber ich habe mir da schon gedacht, mit einer Familie werde ich immer nicht können voll arbeiten. Ich muss etwas studieren, wo man auch einen guten Job bekommt mit Teilzeit. Mhm. Und das hat genau so gestimmt. Also da hat sich wirklich... Ja, das hat gut gepasst. Ja.
Politik und Psychologie passt gut, sagt der Simon Enzler.
Gruppendynamik.
Ah, die Gruppendynamik. Genau. Wenn wir gerade so bei den Anfängen vom Beruf sind, oder von der Beruf, es hat ein Zwischenjahr gegeben beim Simon Enzler, oder? Nach der Matur, die noch fertig gemacht und dann nachher auf Zürich. Mhm. Wieso gerade Zürich damals?
Ich habe die Aufnahmeprüfung gemacht für den Fachkurs an der Kunstgewebschule. Ist dann gerade zu einer Hochschule umgemodelt worden, dort mal. Und nachher hätte ich dann können immer so eine Fachklasse weitermachen. Und die Hochschule der Gestaltung und Kunst Zürich war dermassen im Anbruch. Etwa gleich unstrukturiert wie nie in dieser Zeit. Und ich habe dort etwas anderes gebraucht. Also irgendwie habe ich mich dort gar nicht gefunden. Ich bin dann noch zwei Jahre an der Uni. Und nach zwei Jahren habe ich dann sehr erfolgreich abgebrochen. Und in dieser Zeit ist natürlich die ganze Geschichte mit der Bühne ist schon parallel gelaufen. Eben, ich war seit ein paar Jahren unterwegs gewesen, an verschiedenen Anlässen, an Privatanlässen, Firmenfesten und so. Ich habe in dieser Zeit dann Marcel Walke kennengelernt, der mit mir nachher einen tapeziellen Kabaretttag 15 Jahre lang organisiert hat. Und wir sind seit 1999 sind wir eigentlich geschäftlich miteinander unterwegs. Und in dieser Zeit ist dann klar geworden, das ist ja jetzt eigentlich ein Beruf. Und wo es dann mal geheissen hat, bei mir so einer Fachklasse, ich sollte am Freitagnachmittag noch irgendein Seminar haben, dann habe ich gesagt, aber ich sollte unbedingt auf Bern auf die Bühne. Ich habe das abgemacht und wo dann das nicht nebeneinander können stattfinden konnte, war für mich die Entscheidung klappfertig klar gewesen. Also ich habe Verträge gehabt, ich habe es vor allem unheimlich gern gemacht. Anreisen, auf die Bühne stehen, die Leute unterhalten. Und dann habe ich gedacht, man hat ja all den Spruch, ja, studieren kann man alle noch. Ich habe gewusst, nein, ich studiere noch mehr, jetzt gehe ich auf Tournee. Ja. Und bin eigentlich seit hier mehr oder weniger alle auf Tournee.
Es gibt so drei Erweckungsmomente beim Simon Enzler. Der erste kann ich mehr oder weniger auswendig. eine Emil-Kassette. Und glaube eine Beatles-Kassette. Oder respektive, es war eine Kassette, die vorne drauf Abbey Road von den Beatles war und hinten drauf
Emil träumt.
Emil träumt.
Ja, also eigentlich total illegal. Der Götti hat mir da zu Weihnachten geschenkt.
Wie alt
sind Sie? Ich war 11 gesehen und habe sowohl die Musik als auch den Text von Emil, habe ich, wie sie vorgesagt hat, wie ein Schwamm aufgesogen. Mhm. Und einfach, ich hatte ja kein Bild von dem Menschen, sondern ich habe es gerade gehört und habe mir all dazu überlegt, wie macht er das, wie bewegt er sich oder wie steht er da und was sagt er jetzt und die Leute reagieren. Und das Spiel, die Kommunikation mit dem Publikum, das hat mich unwahrscheinlich fasziniert. Und später ist es so gesehen, dass ich mal am 70. Geburtstag vom Grossvater, vom Dramaturg, ein Nümmerli geschrieben in der Manier von Emil. Also ein Pärli im Auto, ein Ehepärli, das unterwegs ist an einer Hochzeit. Und die Grosseltern sind alle, wenn sie ins Auto gefahren sind, haben sie alle ein bisschen miteinander gefuttert. Dann haben alle rein geschnurrt und ja, nicht so schnell und nicht so abrupt und nicht so weiss nicht wie. Und der Grossvater hat gesagt, fahr ich oder fahrst du? Andere haben auch Augen im Grind. Und das hat mich natürlich geprägt, wenn ich mit denen einmal im Auto unterwegs gesehen bin. Und so habe ich die Nummer dann gespielt und die Verwandten haben haargenau gemerkt, was ich meine. Und in der Nummer war es dann so, je näher dass die Fahrt als Hochzeit hergegangen ist, desto mehr haben sie gemerkt, dass es nicht mehr stimmt. Weil anstatt der Hochzeitsgesellschaft ist zumal ein Beerdigungszug durchgegangen. Die grosse Wende im Programm ist dann angesehen. Ich habe später, Jahre später, dann einmal eine Videoaufnahme gesehen von dem Auftritt. Und ich habe gemerkt, dass ich es unheimlich gut gemeint habe. Aber ist natürlich, also es ist fast rührend gesehen, zum es gesehen, also ein 15-jähriges Böschli und gleichzeitig der Mut, den ich hatte, weil er hätte alles miteinander noch mehr in die Hose gehen können. Und gleich, es hat mich gefreut, das ist auch so ein Moment gesehen, einmal mit neben dem eigenen vom Publikum her schauen, was passiert. Und so die Wirkung abzuwarten und auszusetzen. Es braucht Mut, um auf der Bühne zu stehen und dann einmal, ja, sich dem auszusetzen. Die Chance, dass es nicht geht, ist all da.
Und dann jetzt noch ein weiterer Punkt in der Schule gegeben, wo dann die Emil-Nummern gerade nochmal gekommen sind, aber wirklich gross.
Das habe ich dann gesehen, eigentlich einer von meinen ersten grossen Förderern ist gesehen, der Deutschlehrer, der Josef Küng. Und wir mussten im Dreck einen Vortrag machen über ein Buch. Und ich war faul, ich habe nicht gerne gelesen, weil ich lieber gelesen habe. Und hat ihn gefragt, ob ich nicht einen Vortrag machen über Kabarett, über den Emil. Und er war ein Fan gesehen vom Emil und hat gesagt, ja, ich will nicht mehr denn da vorstellen. Dann habe ich gesagt, ich will im Prinzip ein Kabarettprogramm spielen vom Emil. Ich will das interpretieren von der Klasse. Und der hat dann das Gefühl gehabt, das sei eine gute Idee. Und nachher habe ich dann etwa 18 Nummern rausgeschrieben. Im Kinderzimmer innen bin ich gekommen und habe da die Sachen gelesen und aufgeschrieben, dass ich wirklich kann auswendig lernen kann. Bin dann nachher zum Grossvater in den Schlafuni und habe Requisitenzimmer gesammelt. Weil ich habe mir dann überlegt, wenn er das sagt, muss er ja irgendwie mal ein Massband in der Hand haben oder er braucht eine Zalankarte oder wahrscheinlich hat er einen Hut da. Und habe lauter Zeug in den Koffer innen gesammelt und habe es unter dem Lehrerpult, da habe ich meine Umkleidekabine gesehen, unter dem Lehrerpult. Bin ich aber wieder verschwunden und habe mich dann umgezogen und wieder aufgestanden, wieder Kasperli. Und habe die nächste Nummer gemacht und so habe ich eine Doppelstunde lang Deutsch, die Klasse unterhalten. Und da hat dann so gut funktioniert, dass die andere Klasse gesagt haben, das will ich jetzt auch hören. Und dann hat es gerade schon die erste Tournee gegeben, im Schulhaus rein.
Im Schulhaus, klar.
Ja, und das war auch wieder schön, um einfach das Zusammenspiel zwischen Bühne und Publikum. Das ist so etwas Dynamisches und das Feedback, positives Feedback, ist etwas vom Schönsten von meinem Beruf, was es eigentlich überhaupt gibt.
Habt ihr euch mal kennengelernt, der Emil Steinberger?
Ja, wir haben uns vor einem knappen Jahr kennengelernt. Ich war in Basel gesehen, im Fauteuil-Theater. Und stand mit ein paar anderen Hosen in der Garderobe und müde. Und dann kommt die Frau von der Bar an und sagt, ich muss unbedingt kommen. Sie sei neben die Tonne. Er sagt, ja, ich stehe aber jetzt in der anderen Hose da. Ich komme dann schon. Ich komme jetzt nicht gerade dabei. Nein, das sei wichtig, jetzt muss ich sofort kommen. Dann bin ich dann dabei und dann ist eben der Emil mit seiner Frau dort gesehen. Und ist für mich dann schon so ein bisschen gesehen, wie wenn sich ein Kreis schließt.
Ja, klar.
Jetzt
kommt
der tatsächlich schauen und hat mir schon gerne noch gefallen.
Simon Enzler,
und jetzt sind wir dann miteinander noch in die Sperber rein und haben noch bis in die Nacht ein Bier getrunken und ein bisschen fachgesimpelt. Und da ist etwas ganz, ganz verrückt gesehen für mich, mit so einem können über die eigenen Sachen, wo man inspiriert worden ist, durch ihn
ursprünglich. Hat er das gewusst vorher, dass die Rolle, die er eigentlich gespielt hat?
Er hat es, glaube ich, nicht gewusst. Ja. Was aber bei dem Gespräch rausgekommen ist, seine Frau hat dann all, wenn wir erzählt haben, eine Anekdote, eine. Und wenn ich erzählt habe, hat sie dann all zu ihm gelacht und grinsend und gesagt, siehst du, das ist genau wie du, mein Strand. Das ist genau die gleiche Geschichte, das hast du alles auch erlebt. Wir haben jemanden etwas gemeinsam gehabt.
Auf jeden Fall. Sehr schön. Simon Enzler erzählt gerade persönlich ja, von dem Kreis, der sich geschlossen hat mit dem Emil. Wir haben schon ein bisschen berührt, Marian Kleiner, der Einzug in Regierungsrat, die Landsgemeinde, die offensichtlich immer noch ein emotionales Thema ist hier in Ausserrhoden, was eben nicht mehr gibt. Können Sie uns noch mal schnell zurücknehmen zu dem Moment, wo man gewählt wird vor dem Publikum? Weil ich meine, jede andere Wahl ist, man geht an eine stille Urne, man macht ein Kreuzchen oder man schreibt Ja oder man schreibt den Namen an und dann sitzt man daheim und wartet irgendwie als Politikerin oder als Politiker. Und Sie stehen da in einer Arena, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, und warten, ob Sie bestätigen. Was ist das für ein Gefühl gewesen damals?
Also das ist schon ein unglaubliches Gefühl. Und mein Komitee war an mich herum. Sie haben mich so etwas geschützt, weil man kann ja auch verlieren, oder? Also, und die verlieren, die haben in der Regel schon, die tragen etwas mit, oder? Vor allem vor dem ganzen Publikum. Aber die sind um mich herum gestanden und dann ist es in der Landsgemeinde Brauch gesehen, also ist es ja gesehen, dass dort, wo der gewählte Mann früher gestanden ist, haben die rundherum gestanden sind, den Degen hochgehebt. Dann haben die Trommler und Pfeifer, die den gewählten Mann wollen auf den Stuhl, das ist der Regierungsstuhl, wo man nachher aufgestanden ist, dass sie den gefunden haben, haben sie gewusst, wo der ist, wegen diesen Degen. Und mein Komitee hat dann gefunden, dass ich viel zu männliches Symbol so Degen aufheben. Und sie haben dann gele Rosen mitgenommen. Und wo ich dann gewählt worden bin, das ist wirklich ein unglaublicher Moment, haben sie die gelben Rosen aufgehoben. Das ist eigentlich eine Veränderung von der Tradition. Ja. Das war auch so eine weibliche Veränderung von der Tradition, die gut angekommen ist. Das weiss man nie so genau, oder? Da hat man nicht so genau gewusst, kann es gut da, aber es ist sehr gut angekommen. Und ja, das ist schon ein unglaublicher Moment.
Unglaublicher Moment. Und dann geht es ja gerade los. Also Sie sind von 0 auf 100 Finanzdirektorin geworden, mehr oder weniger. Wie lernt man das?
Als Psychologin und Psychotherapeutin bin ich Finanzdirektorin geworden. Also ich bin schon ein bisschen verschrocken.
Also sind Sie vorher schon ein Zahlenmensch gewesen?
Nein, überhaupt nicht. Und mein Mann sagt immer, wir können ausnehmen wie eine Weihnachtsgans. Und ich habe nichts sparen müssen. Vieles ist schon gegen meine Natur gewesen. Aber es war hochspannend gewesen. Und irgendwo am Anfang hat es auch in der Direktion, ich hatte ja wahnsinnig gute Leute gehabt, am Anfang eine Irritation gegeben. Jetzt kommt die und versteht nichts von Finanzen und so. Und immer mehr hat sich es eigentlich in der Direktion durchgesetzt, dass das gut ist, wenn jemand von außen ist und einfach alles mit diesen Augen anschaut, wie es auch die Leute anschauen. Und zum Beispiel der Finanzchef, den ich hatte, der war super, wenn er mir etwas geschrieben hat und ich gesagt habe, du, das verstehe ich nicht, dann hat er nicht mehr das erklärt, dann hat er gesagt, dann muss ich es anders schreiben, wenn du es nicht verstehst, verstehen es die anderen auch nicht. Ich glaube wirklich, es tut ab und zu gut, wenn jemand von außen kommt, der einfach wieder einmal mit ganz normalen Augen hineinschaut. Und ich für mich habe einfach gewusst, ein halbes Jahr darf ich jetzt jede dumme Frage stellen. Ich muss wirklich, in einem halben Jahr muss ich das Zeug beherrschen. Aber ein halbes Jahr lang muss ich einfach alles fragen, was ich nicht weiss. Und auch wenn es noch so dumme Fragen sind, am Anfang kann ich es mir leisten. Und die Finanzen sind eigentlich gar nicht so schwierig. Man kommt relativ schnell daraus. Und der wichtigste Grundsatz ist halt einfach, dass man in Schwierigkeiten kommt, wenn man mehr ausgeht, als man einnimmt. Oder?
Eine einfache Sache. Schwarz oder rot, so ist es. Genau. Und dann sind Sie sogar noch Finanzdirektorin vom Jahr geworden. Ich glaube, die Bilanz hat Sie nachher zur besten Finanzdirektorin gehört.
Also. Ja. Also da hat die Tradition in diesem Kanton. Mein Nachfolger ist sicher zwei- oder dreimal beste Finanzdirektor geworden. Ja. In kleinen Kantonen ist es glaube ich, auch ein bisschen einfacher, um die ganzen Ein- und Ausgaben und alles da ein bisschen besser abzuschätzen. Ja. Ja, das war nicht für mich, das war eine Teamleistung. Wir waren wirklich ein gutes Team. Und da hat mir Politik, also Psychologie schon geholfen in der Politik, dass einfach, ja, so ein bisschen Teambildung, und das war für mich wichtig. Und ich glaube, da haben auch die Mitarbeitenden in der Finanzdirektion
genossen. Das heisst, gute Fragen stellen und zuhören vor allem auch?
Ja, ja. Ich habe ja eine Gesprächspsychotherapie-Ausbildung gemacht. Und da ist eigentlich nichts anderes als Lernen zulassen.
Und dem anderen das Gefühl geben, dass man ihn versteht.
Ja, ja.
Du schon auch verstehen.
Ja, ja. Das hätte ich noch besser.
Selber auch noch verstehen. Stichwort Finanzen. Wie schwierig ist es für einen Künstler? Eben, es hat so offenbar so einen magischen Moment gehabt, sage ich jetzt mal, an diesem Freitagnachmittag, wo auf der einen Seite die Hochschule noch da war und gesagt hat, nein, der Kurs geht jetzt bis hier, und Simon Enzer sagt, nein, Entschuldigung, also ich habe Verträge in Bern, ich muss sogar spielen. Ab welchem Punkt hat es sich finanziell lohnen finanziell, dass man wirklich hätte können sagen, okay, ich setze jetzt voll aufs Kabarett?
Da war schon die Zeit gewesen, wo ich quasi der Sprung ins kalte Wasser, das Wasser ist nicht so wahnsinnig kalt gewesen, okay. Ist lauwarm gewesen, ja. Sage ich jetzt mal. Und ich hatte natürlich das Glück gehabt, dass ich einen Partner an der Seite hatte, Marcel Walken, der mir viel, viel geholfen hat und eigentlich den Weg auf dieser ganzen wirtschaftlichen Ebene. Das ist das, was mich nie interessiert hat. Also ich bin auf die Bühne gegangen und er hat geschaut, dass die Leute können. Und das ist einmal eine gute Aufteilung.
Aber um Zahlen selber.
Ich hatte die schlechteste Mathematur in seiner Zeit. Also mit Abstand die schlechteste. Ja. Ich kann das besser.
Es ist spannend, oder? Kabarett schreiben. Es gibt ja die verschiedensten Wege, wie man den Zugang findet zum Publikum, zum Humor. Oder? Auf der einen Seite die Erfahrung schon als 15-Jähriger am 70. Geburtstag vom Grossvater und dann vor der Klasse und die Mini-Tournee im Gymnasium. Aber trotzdem, wenn ein neues Format entsteht oder ein neues Programm, wie jetzt eine Primatsphäre, wie passiert das? Die einen gehen irgendwie nicht gerade ins Kloster, aber in eine Klausur und schreiben, und andere machen es in einem Gruppenprozess. Simon Enzler macht es wie?
Ich habe so eine Klausur, ich sage dem auch Büro. Nein, für mich ist es so, der ganze Prozess ist viel weniger romantisch, als das, ja, man sich vielleicht vorstellt, wenn man von einem kleinen Künstler schwätzt. Ich bin ein Mensch, der das Zeug ganz früh schnell genau muss machen. Also ich schiebe es nie auf. Wenn ich weiss, also zum Beispiel jetzt weiss ich, die jetzige Tournee geht bis Ende Mai 2018. Mhm. Die Premiere vom neuen Programm ist Anfang Februar 2019. Und da geht kein Weg dran vorbei. Und ich weiss noch weder einen Titel noch einen Satz noch irgendetwas. Und je früher, dass ich den Druck auch selber mehr aufsetze, desto früher fange ich an. Und das Ziel wäre, dass ich jetzt im Januar anfangen zu schreiben, parallel zum Spielen, mhm, dass ich einmal ein paar Monate lang Zeit habe, um zu schauen, was habe ich notiert in den letzten Jahren und Monaten, was lohnt sich, um es weiterverfolgen, was geht die Geschichte. Und dann bin ich eine Art lange Lehre und habe Bürozeiten, gehe am Morgen früh möglichst ins Büro, Mittag könnte ich dann von der Schule oder Kindergarten, die Frau arbeitet 50%, das heisst, je nachdem ist dann das Kochen mehr. Und Nachmittag bin ich dann Hausmann, und, also halber Hausmann und Vater. Und in dieser Zeit muss es dann entstehen. Irgendwann gebe ich den Text einmal ab. Wenn ich genug Vertrauen habe in den Text, in den Geschriebenen, dann gebe ich die an gute Freunde und an die Frau. Das sind die zwei Freunde, vor allem sind Leute, die ich wirklich von der Gymi-Zeit her kenne. Und die können mich sehr gut einschätzen. Die wissen eigentlich, was ich will, und merken auch, wenn ich es nicht herbringe.
Und sind dann auch ehrlich und sagen, los,
genau, los. Ich sage, da, du schreibst das, da irgendwie schiesst es im Ziel vorbei, gib dir Mühe, schreib es ein bisschen lustiger oder besser. Und aufgrund von dem ersten Feedback kann ich reagieren. Ja, und dann irgendwann gibt es den Moment, wo ich halt auf die Bühne stand und direkt vor dem Publikum probiere. Also ich probe es nie von Leuten. Ich lehne es auswendig und stand auf der Bühne und schaue, was passiert. Und gebe mir eigentlich das ehrlichste und das beste Feedback, habe ich das Gefühl. Mhm. Weil theoretisch lehnen, theoretisch Kabarett machen, ist nicht möglich.
Also das heisst, die Texte sind nachher auswendig gelernt, mhm, aber nie probt vor dem Spiegel oder was weiß ich im Badzimmer, sondern...
Um Himmels Gottes Willen. Ich hätte nicht so lange anschauen. All die Faxen.
Und dann geht es raus auf die Bühne und das ist wirklich eine heisse Probe. Oder ein, ja, in einer Operation am offenen Herz.
Es ist alles so, ich spiele dann einmal etwa 10 Mal in der Kölnbühne in St. Gallen. Mhm. Und neue Auftritte sind einmal die sogenannten Feldversuche. Und der letzte Auftritt ist einmal Premiere, weil vor allem die Medien brauchen, um es verraten, noch eine Premiere, dass man irgendwie nebenan festmachen kann. Für mich ist es aber so, für mich ist Premiere, wenn ich das erste Mal auf die Bühne gehe. Und da sagt man einfach, der Insel startet jetzt wieder einmal mit seinem Feldversuch auf die Bühne. Wer will kommen, der soll. Work in progress. Mhm. Also es kann dann auch wirklich nicht funktionieren. Es gibt dann Geschichten, die ich probiere und dann gehen sie in die Hose und dann denke ich, ja, no, das ist vielleicht eine Tagesform. Vielleicht auch vom Publikum eine Tagesform. Dann gebe ich dem Text nochmal eine Chance und wenn es am nächsten Tag auch nicht geht, dann sage ich, ja, no, dann vielleicht nehmen die ein paar Jahre wieder vor und vielleicht braucht er noch Zeit. Und so schleift sich dann so ein Programm ein und ab und irgendwann steht es dann.
Schön. Simon Enzler erzählt gerade von seinen Feldversuchen. Ich habe am Anfang von der Sendung gesagt, Marianne Kleiner, Sie haben die goldige Hochzeit gefeiert dieses Jahr. Oder? Das ist etwas Schönes. 50 Jahre. Ihr Mann sitzt in der ersten Reihe, Ihnen direkt gegenüber. Wenn ich Sie nach Ihrem Geheimnis würde fragen, wie schaffen wir das? 50 Jahre, goldige Hochzeit. Gibt es etwas, was Sie aus dem Nähkästchen könnten uns verraten? Also quasi als Tipp und Sie als Psychologin.
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man den richtigen Mann verwünscht. Und lieber zu früh der Richtige als zur richtigen Zeit der Falsche.
Zwei kleine Buben, 4 und 6. Wir haben so ein bisschen, sind jetzt so in der Familienpsychologie im Weitesten. Was gibt man heute den Kindern weiter? Also gibt es so etwas, was Enzlers, Herr und Frau Enzler, diesen beiden Buben auf den Weg gehen? Auf was schauen die? Was ist wichtig, dass die beiden Buben mitbekommen von eurer Familie?
Offenheit. Offenheit und Interesse. Ja, ich bin zum Beispiel froh gewesen, haben wir unsere Gaufen können. Gerade früher, mit halbjährig, haben wir schon können im Hort. Wir haben einen Hortplatz bekommen, Zappenzell. Und ich finde das super, dass man die Gaufen zu anderen Gaufen geben kann. Ich meine, früher, vor 50 Jahren, hat es überall viel gehabt. Und heute, in den neuen Quartieren, hat es 1-2 Gaufen. Wir haben jetzt das Glück, wir haben jetzt wirklich bei uns umeinander ein paar. Aber nicht alle im gleichen Alter. Und in dem Hort Zappenzell ist es einfach super. Die haben von überall her können sie. Und schwätzen etwa 4, 5, 6 Sprachen. Und sie verstehen einander emotional und inhaltlich irgendwie, also sprachlich natürlich nicht, aber sie spielen den ganzen Tag miteinander, das funktioniert. Und da finde ich etwas Grossartiges, wenn die Gaufen einfach so aufwachsen, das ist normal. Es geht nicht gerade die Sorte von Leuten, sondern es geht halt andere auch noch. Und das tue ich mir persönlich nicht bestimmt, dass vielleicht irgendwie ein Mann noch besser können rechnen als ich. Finde ich das Wichtigste.
Offenheit. Man muss nicht mal ein Zahlenmensch sein und trotzdem eine Karriere als Finanzdirektor nachmachen oder Direktor. Wir sind schon fast am Ende der Sendung. Ich weiss, Sie sind sehr engagiert. Also wir haben quasi von Ihrer politischen Zeit geschwätzt. Sie sind 70, haben aber noch x Sitz, sag ich jetzt einfach, in den verschiedensten Stiftungen. Wie viel Zeit brauchen Sie noch für sich selber? Oder haben Sie denn für sich selber noch?
Also wir haben viel Zeit füreinander, also für mich und füreinander, mein Mann und ich, ist eine unglaublich schöne Lebensphase. Mhm. Die Leute wollen alle nicht alt werden und sie sagen dann all die wissen nicht, wie schön das ist, dass wenn man alt wird, es ist wirklich...
Haben Sie selber das Gefühl, dass Sie in Anführungszeichen alt sind?
Ich fühle mich überhaupt nicht alt, aber es ist klar, ich bin 70 und da ist nicht mehr jung. Und ich glaube einfach, man tut dem Jahr auch zu viel Bedeutung beimessen. Für mich ist eigentlich... die Herausforderung ist, ob man gesund oder nicht gesund. Weil ich von dort an, wo man dann halt einfach gesundheitliche Probleme hat und auch Schmerzen und so grosse Einschränkungen, ist es sicher nicht mehr gleich lustig. Ich kenne aber viele Leute, die älter sind als wir, Einschränkungen haben und gleich noch sehr viel Freude haben am Leben. Letzten Endes ist es einfach auch eine Lebenseinstellung. Und es gibt einfach Leute, die haben Talent zum glücklich zu sein und Leute, die haben einfach kein Talent zum glücklich zu sein. Und irgendwo, ich glaube, man kann ein bisschen daran arbeiten, aber ich glaube, das ist auch etwas von dem, was einem halt ein bisschen in die Wiege gelegt wird.
Zum Schluss von der Sendung. Simon Enzler, seit dem Freitag wieder unterwegs, eben quasi die letzte, das letzte Tour-Ende steht noch bevor, bis im Mai. Wo als nächstes jetzt die Woche?
Jetzt bin ich dann in Andelfingen und in Weifelden. Weifelden freut mich speziell, dort habe ich noch einen Sonderauftrag gefasst. Die mache ich dann ab dem Zöllenmenü und jetzt muss ich etwa 51 Bälle Südwürst mitbringen.
Super. Wow, da sind die Weifelder freuen. Super. Ja, ich danke euch beiden ganz herzlich, dass ihr ins Persönliche gekommen seid. Merci vielmals fürs Zuhören. Ihnen allen ganz schönen Sonntag. Merci.
Das hat Ihnen der Christian Zeugin gewünscht. Aus dem alten Zeughaus Zerisau bei ihm die Gäste, die Marianne Kleiner, die Politikerin, und der Simon Enzler, der Kabarettist. Und wir entschuldigen uns für die zeitweise nicht ganz zufriedenstellende Tonqualität, die wir geliefert haben. Und wir schauen gerne führen auf die Sendung vom nächsten Sonntag. Das ist die Gastgeberin Sonja Hasler. Und bei ihr sind im Trottentheater zu Neuhausen am Rheinfall, dann Sabine Wegberg, sie ist Coiffeurmeisterin von Schaffhausen, und der Gabriel Vetter, er ist Schriftsteller, Kabarettist von Schaffhausen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.